Hier Elfmeter, Happel, Drittan, unhaltbar, 2:0. Und der 2-Tor-Vorsprung von Real Madrid aus der ersten Begegnung in Madrid ist aufgeholt. Freistoß von Happel, 25 Meter, wieder ins Netz. 3 Tore eines Verteidigers, das dürfte einmalig sein.
Willkommen bei 1899 FM, der neuesten Ausgabe. Ich bin wieder bei meinem Lieblingsthema, Herz- und Magenthema der Historie, SSK Rapid. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast und einen Gast, den meine Hörer und Hörerinnen schon kennen. Beginnen mit meinem besonderen Gast, das ist die Christina Happel, ihres Zeichens Enkelin des großen Ernst Happel, den wir diese Folge heute widmen, und der Leiter des Rapideums, Julian Schnepps, ein altbekannter Gast in meiner Sendung, wird da uns begleiten. Ernst Happel, 100 Jahre, am Samstag, den 29.11. würde er seinen 100. Geburtstag feiern. Aus diesem Anlass gibt es auch eine Sonderausstellung im Rapideum, da wird der Julian dann ganz kurz dazu was erzählen. Und die Christina bitte ich, wir werden versuchen, das ein bisschen so aufzuteilen, sportlicher Bereich, aber auch der Mensch Ernst Happel, den vielleicht viele nicht so gut kennen. Viele kennen ihn nur den Trainer, den vielleicht grantigen Trainer, der mit den Reportern Schlitten gefahren ist teilweise, aber dass es auch eine andere Seite von Ernst Happel gibt, das wissen vielleicht nicht alle und das werden wir hoffentlich heute auch erfahren. Liebe Christina, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Du hast gesagt, du hast schon sehr viel über deinen Großvater gesprochen. Was ist das große Faszinosum oder die große Faszination, dass Ernst Happel, er ist gestorben am 14. November 92, also das ist ja auch schon 33 Jahre jetzt her, immer noch so präsent ist wie kaum ein anderer ehemaliger, vor allen Dingen Fußballer. Ich meine, Österreich ist ein Land der Skifahrer, da werden immer die Toni Seilers und so weiter das noch immer ein Leben lang abgefeiert, aber Ernst Happel ist immer noch eine Überfigur. Jetzt nicht nur, dass das Stadion nach ihm, das große Stadion nach ihm benannt ist. Warum, wie erklärst du dir die Faszination Ernst Happel?
Also erstmal, du hast gesagt, danke, dass ich gekommen bin. Ich sage danke, dass ich da sein darf, weil für mich ist es schon noch eine Ehre eben, dass nach so langer Zeit immer noch über ihn gesprochen wird, über ihn geschrieben wird, eine Sonderausstellung gemacht wird, dass er nicht in Vergessenheit gerät. Ich finde, das ist das schönste Kompliment, das man jemandem machen kann, dass er quasi unvergessen bleibt. Und die Frage war, warum das so ist. Es ist vielleicht gar nicht so einfach zu erklären. Zum einen sind sicher die sportlichen Erfolge, zum anderen war er, glaube ich, auch einfach ein sehr charismatischer Mensch. Ja. Aber ich glaube, dominierend um die sportlichen Erfolge. Ja. Er hat halt einfach in vielen Stationen, an denen er war, die konnten danach nie wieder an die Erfolge anknüpfen. Er hat einfach bei Traditionsvereinen die größten Erfolge gestellt. Ja. Der HSV zum Beispiel hat seinen letzten Titel unter ihm geholt. Ja. Feyenoord, Brügge, Ado Den Haag, die haben alle nicht mehr anknüpfen können. Und dadurch ist so ein bisschen ein Mythos auch entstanden, glaube ich. Einfach durch die Erfolge und durch die Persönlichkeit, die er hatte. Jeder hat irgendwie so ein Bild davon, wie er war oder wie die Leute meinen, dass er war.
Da möchte ich jetzt ganz kurz anknüpfen. Julian, darf ich dich da jetzt ins Spiel nehmen? Christine hat vorher gesagt, Feyenoord, HSV, ja, FC Brügge, holländische Nationalmannschaft, das assoziiert man alles mit Ernst Happel, aber ich komme zumindest mir subjektiv, kommt ein bisschen vor, dass der große Ernst Happel nicht etwas weniger mit Rapid assoziiert wird wie andere Spiele. Also ein Bimbo Binder ist sofort klar Rapid, Schindler klar Austria. Beim Ernst Happel kommt immer Holland, 78 vor allen Dingen, 5-1 auch gegen Österreich bei der WM, aber Vizetitel und Brügge, Feyenoord und HSV, dort, wo er bis heute noch Legendenstatus genießt. Ist das eine subjektive Einschätzung von mir, dass weniger mit Rapid, mehr mit seinen internationalen Erfolgen assoziiert wird?
Ich glaube, da muss man zwei Seiten sehen. Einerseits bei Rapid ist er sehr wohl eine Legende bis heute auch für die Rapid-Fans.
Er ist ja auch im Jahrhundertteam gewählt worden, genau. Natürlich. Ja.
Vielleicht hat es in Österreich auch damit was zu tun, vielleicht hat es in Österreich etwas damit zu tun, dass eben seit 1993 das Nationalstadion nach benannt ist. Das heißt, vielleicht hat er Bezug mehr zum Nationalteam da ist. Das ist mal die eine Seite. Und auf der anderen Seite muss man halt schon sagen, Ernst Happel hat sehr kurz im Europacup gespielt. Das heißt, diese internationalen Erfolge in den 50er Jahren, die gab es, aber im Europacup hat er nur mehr sehr kurz gespielt. und dann ab 62 Trainerlaufbahn bei Ado Den Haag begonnen. Und da waren halt die Erfolge, die sind einfach, wenn man jetzt die Titel anschaut, dann sind die im Ausland als Trainer dann noch weit prominenter als das bei Rapid der Fall war mit Meisterschaften. Nur ein Pokalsieg mit der Begründung, der Pokal wurde zu der Zeit unterbrochen. Nicht wie heute, wo wir seit Jahren auf einen Titel warten, wollen wir mitspielen. Das heißt, ich würde das eher so sehen, dass die Trainerlaufbahn das Ganze nochmal überragt hat, wenngleich als Spieler, vergessen auch viele, in der FIFA-Weltauswahl.
Zum Spieler Ernst Happel bei Rapid kommen wir dann eh noch. Fangen wir jetzt einmal mit Ernst Happel noch einmal als Mensch an, bedingt, was weiß man über ihn aus seiner Kindheit. Er hat ja in einer sehr schwierigen Zeit zum Fußballspielen begonnen, 38 im Nachwuchs bei Rapid bis 42, er ist dann ja auch in die Wehrmacht eingezogen worden, was ich so erfahren habe. Was weiß man über diese Jugendzeit oder was hat er euch was erzählt, beziehungsweise was weiß man da über seine Familienverhältnisse, Lebensverhältnisse zu der damaligen Zeit?
Also ich glaube, dass du viel recherchiert auch, ja.
Also beim Ernst Happel ist vor allem besonders, er ist eigentlich in der Gegend rund um den Meißelmarkt bei der Großmutter aufgewachsen.
Genau.
Eigentlich genau das Gebiet, wo Rapid auch gegründet wurde. Das heißt, er hatte die Wurzeln genauso wieder wie sein Verein. Und er hat dort im Reithofer Park an der Märzstraße, sagt man, dort das Fußballspiel begonnen, auch da an die Herauf zum Beispiel, also nicht der einzige Rapidler aus dem Kreise dort. Und ist dann eben sehr früh durch sein Talent zu Rapid auf die Pfarrwiese nach Hütteldorf gekommen.
Und was weiß man so, sagen wir privat, Familie, wie waren die Umstände, in denen Ernst Happel aufgewachsen? Wie gesagt, war ja keine leichte Zeit, Anschluss, Krieg etc. etc. Also was weiß man darüber?
Ja, dass er eben mit der Großmutter aufgewachsen ist, ist vielleicht in dem Fall die Besonderheit.
Mhm. Ja, okay. Julian, korrigiere mich, das erste Spiel für Rapid war am 21.02.1942, also auch mitten im Krieg, gegen den FC Wien. Was weiß man über die Anfänge vom Ernst Happel bei Rapid? Wer waren damals seine Trainer, Mitspieler?
Der Trainer ist mal gleich ganz wichtig, der Leopold Nitsch, der ja auch bei der NSDAP dabei war, bei der Partei, und der ihn quasi einige Male in Anführungszeichen gerettet hat. Das zeigt vielleicht auch gleich einmal auf, dieses Revoluzertum, das sich ja später in anderen Charakterzügen festigt. Als Fußballer musste man damals Nachwuchsfußballer der Hitlerjugend angehören. Und Ernst Happel war dann nicht so begeistert davon, diese Lieder für den Führer mitzusingen und wurde dann einige Male rausgeworfen. Und der Leopold Nitsch, der Trainer von Rapid zu der damaligen Zeit und auch eben schon erwähnt Parteimitglied, der hat ihn da quasi immer dann herausgerissen und gesagt, ja, das ist so ein großes Talent, wir brauchen den trotzdem. Und so haben wir es dann einigermaßen, sagen wir mal, akzeptiert.
Okay.
Er war immer schon ein Schlitzohr, er hat versucht, sich da zu entziehen, und das hat er gerade als Junge aber in vielen Belangen gehabt. Ja. Und der hat halt das Glück gehabt, dass er ein wirklich guter Kicker war und dass da Potenzial entdeckt wurde und dass man da immer versucht hat, ihn irgendwie durchzuschleusen. Ja.
Ich frage jetzt einfach einmal, du musst das jetzt auch nicht beantworten. Wie gesagt, er ist in die Wehrmacht eingezogen, und hat er darüber, er ist auch in die Ostfront gekommen, zumindest waren das meine Informationen. Ja. Hat er darüber was erzählt? Oder ist das so diese Generation, die das dann irgendwann einmal, die nicht darüber sprechen will? Also ich kenne das auch meiner Familie.
Ja. Geschichte. Also ich war ja sehr jung, wie er gestorben ist. Ich war 9 und da redet man jetzt nicht so
über
wirklich
viel
drüber.
Ja.
Soweit ich das weiß, ist er ja damals tatsächlich sogar von der Front quasi geflüchtet und hat die Heimreise angetreten. Ja, weder die NSDAP noch der Krieg, das war seins, der wollte einfach nur kicken und hat versucht, möglichst schnell wieder zurückzukommen. Das ist definitiv eine spektakuläre Geschichte, die ich hier an der Stelle gar nicht erzählen kann, weil ich sie nicht so detailreich war, dass ich es jetzt jemandem erzählen würde. Ja.
Okay. Kommen wir jetzt noch einmal Ernst Happel zu Rapid. Insgesamt 6-mal Meister, du sagst nur einmal Cupsieger, und er war ja die Generation dieser vielleicht besten Rapid-Mannschaft aller Zeiten mit Hanapi, Ernst Happel, Körnerbrüder, Zehmann etc. etc. Und da gibt es natürlich es gibt sehr viele, aber es gibt natürlich ein ganz ein besonderes Spiel, und das ist auch interessanterweise, darauf hast du mich aufmerksam gemacht, am 14. November ist er gestorben und am 14. November 1956 das Spiel gegen Real Madrid mit 3 Toren. Das hat man in der Einleitung meiner Folge, hat man die berühmte Radio- oder für damals Fernsehen, das war, glaube ich, einer der ersten Flutlichtspiele auch in Österreich, oder das erste Flutlichtspiel, das zweite Flutlichtspiel in Österreich, genau. Man weiß, 3-1 hat man in Wien gewonnen, man hat in Madrid das erste Spiel 4, bei.
Das waren.
Auf jeden Fall war es dann Gleichstand, aufgrund der, es gab keine Auswärtstorregel, genau, es musste ein Wiederholungsspiel her, über das haben wir eh schon mal gesprochen, das Spiel wurde dann quasi verkauft, dann spielte man dann wieder in Madrid und ist dann letztlich 0-2 ausgeschieden. Hat er solche Sachen, kannst du dich erinnern, hat er da was erzählt über seine sportlichen Höhepunkte, über solche Spiele?
Ja.
Ist das für dich präsent?
Ja, schon.
Ja?
Aber also,
wie gesagt, du warst 9.
Also ich wollte gerade sagen, uns Kindern hat er jetzt gar nicht so viel davon erzählt, aber ich weiß schon, dass er gern darüber gesprochen hat. Aber man muss auch dazu sagen, zu dem Zeitpunkt, wo wir halt dann schon auf der Welt waren, da gab es ja dann schon andere Erfolge wieder. Also es ist dann schon auch ein bisschen in den Schatten gestellt worden, nicht nur medial, auch von ihm, von dem, was er danach quasi selber erreicht hat, was seine Leistung war.
Aber für Rapid war es einer der größten Europacup-Spiele in der Geschichte. Man darf nicht vergessen, Real Madrid war ja damals
Seriensieger
im Europacup, damals hat es Europapokal der Landesmeister noch geheißen und war das erste Mal eigentlich letzten seit 4-5 Jahren knapp beim Ausscheiden. Was weiß man über das Spiel heute noch? Ein Verteidiger, 3 Tore, das war glaube ich doch sehr außergewöhnlich, zumal der Ernst Happel jetzt nicht gerade ein wahnsinnig großer Goalgetter war natürlich als Verteidiger. Er hat,
vorwiegend dem Zehmann hat er Tore geschossen.
Genau, ja, da gibt es ja die berühmten Geschichten. Ne? Ja. Gibt es auch ein Länderspiel, glaube ich, wo er mal da, oder ein Testspiel. Wo er dann selber den Walter Zehmann hat Tor geschossen, dann hätte er mit Kappel gefangen. Also diese Geschichte ist ja schon, ist ja schon oft erzählt und sehr legendär. Aber was gibt es zu diesem Spiel? Gibt es ja ganz, das war ein Flutlichtspiel.
Genau.
Ja.
Das erste im Wiener Stadion, eben davor, gab es schon ein paar Tage davor auf der Hohen Warte, das erste, allererste Nachtspiel, haben wir es damals genannt. Und Rapid hat auch ganz besonders in roten, glänzenden Dressen gespielt, mit schwarzen Hosen. Das heißt, heute etwas ungewohnt, wenn Rapid in Rot-Schwarz in Hütteldorf auflaufen würde.
Ja.
Warum haben wir das gemacht? Flutlicht-Trikots haben wir damals gedacht, die brauchen irgendeine Besonderheit, die müssen glänzen, die müssen reflektieren. Und aus dem Grund haben wir auch gesagt, das Originaltrikot davon gibt es nicht mehr, aber es wird in einer Sonderstellung eine Replika davon geben, die wir anfertigen haben lassen, mit der aufgenähten Nummer 3 auf der Rückseite. Sonst Besonderheiten zu dem Spiel, naja, auf
haben
der
Gegenseite. Haben Sie da überhaupt schon Nummern aufgenäht gehabt?
Ja.
Ah ja, okay. Weil bei dem Rapid-Trikot, das wir haben, das bei euch im Museum ist, da ist ja weder ein Logo drauf, noch eine Nummer, noch gar nichts. Ja.
Also es war so, bei Rapid ab 1953 circa, also mit der Europacup gab es das dann schon. Was war gerade das Trikot, was Christina gerade anspricht, ist, schätzen wir aus den späten 1940er Jahren, im Rapideum hängt das, ein grün-weiß gestreiftes und das älteste, was wir kennen, aus dem Rapid-Fundus. Also es gibt für uns bekannt kein älteres Trikot.
Weil man es damals einfach weitergeben hat. Ja? Ja. Also die haben nach dem Jahr haben die Trikots an die Jugend weitergeben müssen.
Also das heißt, auf euren Dachböden findet man keine Schätze mehr. Vom Ernst Happel.
Die größten Schätze unseres Dachbodens hat der Julian bereits im Rapideum. Oder auch im Deutschen Fußballmuseum. Genau, wir haben die tatsächlich alle schon zur Verfügung gestellt.
Also gibt es keine irgendwelche versteckten Fundstücke, die man vielleicht noch finden könnte, wenn man bei euch aufräumt.
Ein paar haben wir noch.
Okay. Ja. Gut, also dieses Spiel, ja, wie gesagt, Entschuldigung, habe ich dich unterbrochen?
Kurz zum Spiel noch. Da war auf der anderen Seite der Alfredo Di Stefano, der Superstar der damaligen Zeit. Und besonders dann im Spiel soll nicht die Leistung schmälern, aber Real war sehr rasch zu zehnt, weil Oliva, der musste verletzt vom Spielfeld und es gab
keine Auswechslungen. Keine Wechslungen.
Das vielleicht für jüngere Hörer heute
ungewohnt ist.
Gar nicht bekannt, gar nicht wissend, dass es sowas mal gab. Aber damals waren tatsächlich keine Auswechslungen erlaubt.
Gut, wie gesagt, jetzt wollen wir gar nicht alles, jede einzelne Spiele, aber es ist einfach so ein ganz besonderes Spiel, das immer noch in Erinnerung ist. Wieder 3 Tore auch für einen Verteidiger gegen damals die mit Abstand sicher beste Clubmannschaft der Welt, wobei Rapid in den 50er Jahren sicherlich auch zu den absoluten Top-Mannschaften. Leider gab es halt zu der Hochblüte noch keinen Europacup, sondern glaube ich 56, gibt's, haben wir eh schon eine Folge drüber gemacht, 56 mit Europacup, war vielleicht diese Mannschaft schon, sagen wir so, nicht mehr ganz am Höhepunkt ihres Schaffens.
Zu der Zeit, ganz kurz nur, Rapid ist dann eigentlich 3-mal in Folge an den späteren Titel drüben gescheitert.
Ja, und der Mailand,
Der AC Milan und Benfica war dann auch, glaube ich, der Titelträger 61 und im Halbfinale noch einmal.
Ja, da war dieses legendäre Halbfinale, wo es in Wien die
Ausschreitungen
gegeben hat. Ja.
Genau.
Ernst Happel war aber nicht nur Rapid-Spieler, sondern auch ein berühmter, legendärer Nationalspieler. Größte Erfolge bis heute, also wenn man jetzt um 17-7 absieht, aber in der Erwachsenenfußball 1954, die WM,
Die eigentlich eine traurige Geschichte für Ernst Happel war.
Wollte ich gerade sagen.
Wir reden jetzt davon, dass es der größte Erfolg war, aber in Wahrheit war es für ihn die größte Niederlage und der Baustein dafür, dass er ins Ausland gegangen ist.
Ja. Und stimmt, er hat seit damals ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis auch zu Österreich gehabt, weil man ihm und andere die Schuld an diesen 1:6 im Semifinale gegen Deutschland gegeben hat. Das 3:1 im Spiel um Platz 3 gegen Uruguay hat da irgendwie nicht mehr, hat die Stimmung dann nicht jetzt diesbezüglich gebessert. Was weiß man darüber? Warum? Es ist für heute unvorstellbar. Österreich wird Dritter bei einer WM und zweiter Leistungsträger, ich glaube eben Walter Zehmann und Ernst Happel standen da besonders
vor allem die zwei
standen da besonders im Mittelpunkt. Was weiß man da heute darüber? Ist das, das hat den Ernst Happel, wie du sagst, sehr verletzt. Ja?
Ja, das hat ihn getroffen, das hat ihn wirklich enttäuscht. Ja. Und das hat, glaube ich, auch echt einen großen Einfluss dann auch gehabt auf seine weitere Laufbahn und dass er dann Österreich verlassen hat. Er wollte ja dann auch, Schweden ist er ja noch einmal im Kader gewesen. Ja. Ich glaube, das war der Versuch, irgendwie dem Ganzen ein positives Ende zu geben. Aber das ist ein Punkt, den er nie vergessen hat. Und ich glaube, das ist auch wirklich der Hauptpunkt, der ihn tatsächlich so schnell ins Ausland getrieben hat.
Und was ist da wirklich passiert? War das medial?
Bestechungsfall medial. Ja. Soweit ich weiß zumindest.
Ja. Fans auch.
Fans auch, weil die Bahnhofsankunft.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Die sind im Bahnhof angekommen und die sind wie Sträflinge behandelt worden. Ja.
Und speziell die beiden, also Walter Zehmann und Ernst Happel.
Es gibt bis heute keine Beweise dafür, dass da irgendwas gewesen wäre.
Man hat irgendwie vorgeworfen, dass sie bestochen worden sind, weil die Deutschen so leicht Tore haben schießen können. Ja. Dabei war die Wahrheit, dass sie von dem Spiel gegen die Schweiz noch derartig geschwächt waren, weil das war ja bei Gluthitze.
Die Hitzeschlacht von Lausanne.
Von Lausanne, das muss man ja alles auch ein bisschen im Kontext natürlich sehen. Und damals, muss man auch sagen, war natürlich der körperliche Zustand der Spieler noch nicht so wie heute. Das Training war natürlich noch nicht so wissenschaftlich und so
Auswechslungen.
Genau, keine Auswechslungen. Ja. Heute kann man 5 Spieler auswechseln, damals gab es keine Auswechslung. Wenn man sich die Beinmuskulatur der Spieler damals mit heute vergleicht, also da muss man schon noch ein bisschen eine Lanze brechen. Und nach einer Hitzeschlacht dann ein paar Tage später gegen Deutschland, die ja wie damals auch schon eine körperlich extrem starke Mannschaft waren. Also das ist natürlich etwas. Er hat auch gesagt, er hat es nie verwunden, dass man ihm dann nie so den Respekt gezollt hat, den sie ihm eigentlich hätten zugestanden. Da in dem Zuge darf ich auch sagen, es gab dann trotzdem den Versuch vom ÖFB im 1981 vor der WM 82 in Spanien zum Nationaltrainer zu machen, also es wollte das ähnliche Modell, wie es 78 war, mit Brügge Club und Holland Nationalmannschaft, wäre es damals gewesen HSV und österreichische Nationalmannschaft, also ÖFB, da hat, glaube ich, dann der Deutsche Fußballbund sich dagegen
gelegt. Weil der ÖFB ungeschickt war und das Ganze nicht rechtzeitig angesucht hat, sondern die Auslosung abgewartet hat. Und da hat dann der DFB gesagt, na, also so nicht, wir machen doch uns nicht unseren Gegner stark. Ja. Also da hat man einfach zu lange zugewartet und das, nach der Auslosung haben die gesagt, also
ganz sicher. Hätte es Ernst Happel damals gemacht? Also wenn alles glatt gegangen wäre, hätte es trotz der...
So ist es mir erzählt, ja. Okay. Dass es tatsächlich dann daran gescheitert ist, dass man das zu spät angefragt hat und der DFB... sich nicht den Gegner stärken wollte.
Eine vage These von mir, Gichon hätte es mit Ernst Happel vielleicht nicht gegeben.
Entschuldigung?
Gichon hätte es mit Ernst Happel vielleicht nicht
gegeben. Ach so, ja, wahrscheinlich. Ja, vielleicht auch das, die Jüngeren nicht. Es gab das Spiel Österreich-Deutschland. Beide waren schon aufgestiegen, glaube ich. Deutschland war noch nicht fix aufgestiegen. Österreich war schon aufgestiegen. Genau. Ja. Und es gab damals diesen sogenannten Nicht-Angriffspakt, den bis auf den Walter Schachner, glaube ich, alle mitbekommen haben.
1:0
Horst Rubisch, sehr passend. Vor allem nach dem 1:0 vom Horst Rubisch haben sie sich dann, glaube ich, letzten 50, 60 Minuten noch den Ball hin und her geschoben. Ja. Wenn man sich auf YouTube aussucht, findet man es noch und da kann man verstehen. Und seit damals ist es auch üblich, dass entscheidende Spiele in Liga- bzw. WM-Qualifikationen immer gleichzeitig stattfinden. Genau. Also Österreich hat auch immer wieder einen Teil der Fußballgeschichte mitgeschrieben, manchmal rühmlich, manchmal auch unrühmlich. Kommen wir noch einmal zum Spiel. Der Ernst Happel ist dann nach der WM von Rapid dann nach Paris gegangen, zu RC Paris.
Wir haben auch ein Stück dazu, glaube ich, im Rapideum, oder?
Genau, die Abrechnung, genau.
Genau.
Ja, genau.
Quasi sein Gehaltszettel von damals haben wir im Rapideum ausgestellt. Genau.
War der Grund, du sagst, war der Grund damals des Wechsels eben diese die WM 54 war ausschlaggebend, dass er von Österreich flüchten wollte.
Ja.
War das damals so leicht, ins Ausland zu kommen?
Meines Wissens
so, nicht. So, bis heute ist es ja im Prinzip kein Thema. War das damals schon so einfach?
Meines Wissens noch nicht. Also.
Nein, ich glaube, er war zu dem Zeitpunkt begehrt, weil er eben sich einen Namen gemacht hat. Und er wurde ja auch nur verliehen. Und es war für ihn einfach die Möglichkeit, mal schnell von diesem Negativen hier wegzukommen. Er war einfach total angefressen. Wir haben auch bei unserem Vorgespräch schon mal drüber gesprochen, dass es auch gar nicht üblich war, dass man als unerfahrener Trainer im Ausland anfängt. Ja. Also das ist eben alles, meiner Meinung nach passiert das alles eben damals auf dieser WM.
Ernst Happe ist aber dann trotzdem noch einmal zu Rapid zurückgekommen, nämlich in zwei Funktionen. Einmal der Spieler und dann sollten vielleicht unsere Hörer gut aufpassen, weil da kommt dann nachher noch was, nämlich als Sektionsleiter. Sektionsleiter ist sowas wie heute Sportdirektor.
Ja.
Und da war er trotz allem noch sehr erfolgreich, nämlich auch Cupsieger mit Rapid. Und in dieser Zeit fiel ja auch das große Spiel gegen Real Madrid.
56.
Als Spieler, genau.
Und Real Madrid wollte ihn ja auch verpflichten.
Genau.
Auch nach diesem...
Nach dem Spiel, genau.
Ja.
Und hat es aber nicht...
Hat es scheinbar nicht...
Nicht geschafft.
Nicht geschafft, genau.
Gut, also die Spielerkarriere von Rapid endete dann 1959. Und danach eigentlich dann Sektionsleiter. Mhm. Und danach eigentlich ging schon los als Trainer. Relativ nahtlos nach Holland zu ADO Den Haag, ein relativ kleiner, damals noch unbekannter, relativ unbekannter Club in Holland, den er immerhin dann zum Cupsieger gemacht hat. Nachdem sie, glaube ich, vorher zwei oder dreimal schon vor im Cupfinale waren, haben sie es dann 1978 dann den Pokal dann doch gewonnen. Hat der Ernst Happel eigentlich sowas wie eine Trainerausbildung gehabt? Weiß man das? So wie heute brauchst du eine UEFA-Lizenz und diverse Lizenzen, um überhaupt eine Nachwuchsmannschaft zu trainieren und jetzt...
Wüsste ich jetzt nicht.
Wäre mir jetzt persönlich nichts bekannt.
Alles ist sehr, sehr schwierig. Wenn du das nicht hast, dann brauchst du formal eine Art Strohmann, der halt als Trainer fungiert. Also das weiß man nicht so wirklich.
Ob Zeit, ehrlich gesagt.
Ja. Nein, also wüsste ich jetzt nicht, dass er das gehabt hätte.
Es gab aber, glaube ich, der HSV wollte ihn ja schon früher verpflichten. Er ist ja dann wann ist er zum HSV gekommen?
1981.
Ja. Der HSV wollte ihn, glaube ich, schon 78 und 79 haben. Da gab es ihm das Problem, dass er keine für Deutschland gültige Trainerlizenz hatte.
Genau.
Und da gab es dann diesen Fall, glaube ich, der Rinus Michlis, auch ein sehr berühmter Trainer, der dann quasi so ein bisschen die Blaupause war, auch ohne Trainerlizenz, oder ohne dieser Trainerlizenz geht dann trotzdem, Adler Den Haag, und dann ging es direkt zu Feyenoord, und Feyenoord ist er ja heute noch mit dem Franz Hasil, das Feyenoord hat damals Meister, Cupsieger, Europapokal, der Landesmeister und Superpokalsieger. Und bis heute ist der Ernst Happel ja in Rotterdam noch eine Legende. Du hast ja, ich habe von dir auch einmal ein Interview gehört, du kennst ja deinen Großvater eigentlich mehr als Großvater, so wie halt seine Enkel seinen Großvater kennt. Die sportlichen Großleistungen hast du eigentlich erfahren, erst in deiner späteren Laufbahn als Reporterin bei Sky, wo du dann mit sehr vielen ehemaligen Weggefährten wie Günter Netzer, Franz Beckenbauer etc. über Ernst Happel gesprochen hast.
Ja, mit dem
oder Günter, sehr viel ja, erfahren hast.
Also mit dem Günter Netz haben wir tatsächlich immer Kontakt gehabt, auch heute noch. Aber ich habe ganz viele Wegbegleiter, ich weiß jetzt gar nicht, dass das nur seine Teamkollegen waren, aber auch Kontrahenten und viele Leute. Ich habe mit Schiedsrichtern gesprochen, mit Gegenspielern, mit Spielern, mit Funktionären und habe da die sportliche Person Ernst Happel kennengelernt und verstehen gelernt ein Stück weit. Ja. Also wenn ich da jetzt ausholen darf, weiß nicht, ob es jetzt dazu passt, aber
bitte hol aus.
Die am meisten gestellte Frage ist die, ob er tatsächlich so ein Grantler war. Das ist meine Lieblingsfrage, die stellt jeder, ist auch völlig legitim.
Ich habe es, glaube ich, nicht einmal auf meinem, ich wollte es anders formulieren.
Ja, ich freue mich immer, wenn es anders formuliert ist, aber das ist eigentlich die Lieblingsfrage. Und meine erste Reaktion darauf, früher, wie ich klein war, war immer, wer wird jetzt über seinen Opa sagen, dass er ein Grantler war, ja. Wobei mittlerweile weiß ich, dass das Leute über einen Opa sagen würden. Aber egal. Aber ich habe viele, viele Weggefährten getroffen, eben auch Gegenspieler. Und da hat niemand gesagt, das war Grantler oder unsympathisch oder unnahbar. Ja, die schwärmen alle in höchsten Tönen von ihm. Also ich, keine Ahnung, jetzt um ein Beispiel zu nennen, ist Giovanni Trapattoni, der damals bei Salzburg war. wie der gehört hat, wer mein Opa war, der ist mir um den Hals gefallen. Ich sage, wow, das ist der Größte. Und der hat die größte Niederlage gegen ihn kassiert. Ja. Aber der hat geschwärmt ohne Ende. Ja. Wenn man mit dem Wolfgang Wienheim spricht, der lange für den Kurier geschrieben hat, der sagt, der hat sich am 23. Dezember mit mir hingesetzt und hat stundenlang mit mir gesprochen. Ich glaube, das ist ein Stück weit ein Image, das er sich aufgebaut hat, zum einen, um sich so ein bisschen selbst zu schützen vor der Boulevardpresse, vor allem eben dann beim HSV mit der Bildzeitung und so. Und einfach, weil ihn schlechte Journalisten genervt haben. Ja, und dumme Fragen gibt es nicht, aber unangebrachte Fragen. Ja,
weil es gibt ja einige berühmte Zitate, ich habe mir da ein paar rausgesucht von Franz Beckenbauer, der gesagt hat, alles, was Ernst Happel sagt, ist für mich ein Evangelium. Ja, Spieler wie Johann Cruyff und Günter Netzer sowieso, selbst Gegenspieler und auch jüngere Spieler wie ein Andi Herzog zum Beispiel, sagen, ja, er hat auch nie viel gesprochen. Das war schon so, das hat sich immer durchgezogen durch alle Generationen, die man so kennt, die mit Ernst Happel gearbeitet hat, nicht viel, er musste aber auch nicht viel sprechen, weil klar war, was seine Aufgabe war. Und was auch interessant war als Fußballer oder als Trainer, war eigentlich in der Zeit sehr, sehr voraus, mit Abseitsfallen und das Pressing. Er hat immer vor Checking genannt, also er hat auch eine eigene Sprache gehabt. Viele haben gesagt, er hat Deutsch, Englisch, Niederländisch, Flämisch, irgendwie so alles in einem verpackt. Hast du das auch irgendwie so mitbekommen, irgendwie der Max Merkel hat gesagt, Ernst Happel kann 5 oder 6 Sprachen alles gleichzeitig.
Ja, da habe ich mit dem Thomas von Hesen zum Beispiel lange darüber gesprochen, der hat gesagt, es war total irre, wie der nach Jahren in Holland und Belgien zu uns nach Hamburg gekommen ist. Der hat kein richtiges Deutsch gesprochen, das war so eine Mischung. Der hat dann nicht Rasen gesagt, sondern Rasenteppich oder wie immer sie das da nennen. Der hat das komplett eingemischt gehabt. Ja. Bei uns ist das jetzt gar nicht so aufgefallen, glaube ich. Ich habe manchmal gefunden, dass... Aber das waren, glaube ich, eher die im Fußball gebräuchlichen Dinge, ja, wo es gewöhnt war, dass er den Fußballjargon so benutzt, um dann bei den Spielern richtig durchzukommen. Ich glaube, die hat er dann einfach im Schnellen manchmal in der falschen Sprache rausgehauen. Ja. Aber es hat ja eh jeder gewusst, was er meint.
Ja, das wollte ich gerade sagen, weil viele haben gesagt, er musste ja auch gar nicht irgendwie viel sprechen. Viel
Na, ich glaube, das war auch ein Ding, das ihn ausgemacht hat. Es gibt so Menschen, die kommen in einen Raum und die sind da. Und die spürst du, ja. Und das war er definitiv. Er hat definitiv eine Persönlichkeit gehabt, die schon beim Betreten des Raumes begonnen hat.
Ja, das hat, glaube ich, hat es nicht jeder Horst Rubisch gesagt, wenn er in die Kabine gekommen ist, ist das Licht aufgegangen.
Ja, also ja, so der hat noch nicht einmal was sagen müssen, und es ist schon was passiert in dem Raum. Ja. Also das
ist das etwas, was du sagst, du kennst ihn ja auch, das hat man.
Ja.
Seine Art, dieses Charisma, das hat man, aber durch seine Erfolge wird das Ganze natürlich noch gesteigert, weil wenn du dann nicht erfolgreich bist als Trainer, glaubt man da ja eh nichts, kennt man ja die Geschichten, ne? Aber dann kommt halt bei ihm auch noch dazu. Gibt es auch Trainerstationen, wo man sagt, da ist er gescheitert oder das hat nicht so funktioniert?
Naja,
bei jedem Menschen gibt es Dinge, die nicht so funktionieren.
Sagt man Sevilla vielleicht.
Ich wollte genau sagen, er, wenn du ihn fragen würdest, würde er sagen Sevilla und das führt er ja auf die Sprache zurück. Ja, weil da hat er mit einem Dolmetscher arbeiten müssen und danach hat er ja auch gesagt, das ist für ihn kein Thema mehr, dass er wohin geht, wo er die Sprache nicht kann. Mhm. Ja, das ist auch der Grund, warum er nie dann zu Real Madrid oder irgendwo hingegangen ist, weil er gemerkt hat, okay, das ist nicht dasselbe, wenn das nicht aus meinem Mund an die Spieler geht, wenn das jemand noch zwischen übersetzt, das verliert einfach an diesem Charisma wahrscheinlich und deshalb... Hat er
gut, aber Brügge oder die holländische Nationalmannschaft sind jetzt auch keine muttersprachigen Länder, Belgien, Holland.
Ja, da hat er recht schnell in die Sprache reingefunden.
Ja, gut, wenn man Holländisch hört, gibt es ja gewisse...
Ja, und er war ja dann schon lang auch dort.
Brügge war ja extrem lang und Brügge war ja damals wirklich ein ganz kleiner Provinzverein, aber der eigentlich einer der wenigen Vereine, die sich sicher bis heute, Brügge ist ja bis heute noch doch immer wieder Champions League und belgischer Meister, hat aber zweimal das Europacup-Finale verloren, 76 und 78. Und dann hat auch der Ernst Happel das WM-Finale 78 auch noch verloren gegen Argentinien. Da wissen wir ja, die Argentinien-WM war einerseits für Österreich natürlich eine große Legende nach wie vor, aber das Ganze drumherum ja, Mittag, viele Regimegegner wurden eingesperrt und auch die Unterkünfte, die deutsche Nationalmannschaft sagt, das war wie ein Gefängnis, also da durfte, das war also ganz, dürfte da ziemlich unangenehm sein. Und der Weg von Argentinien ins Finale hatte auch ein Geschmäckle, weil das Spiel gegen, glaube ich, war das Peru vorher, das Semifinale, gilt ja heute noch ein bisschen als, weil Argentinien brauchte genau diese 6-0, um ins Finale zu kommen.
Aber es gut, ist auch, wenn man sich, man kann es im Internet noch anschauen, wenn man sich das Finale anschaut. Ja. Also wenn man sich das wirklich anschaut, dann weiß man, das Spiel wäre erst dann vorbei gewesen, wenn Argentinien Weltmeister ist. Ja, das wäre also so lange gegangen, bis Argentinien Weltmeister ist. Also da war nichts zu holen. Die waren einfach mehr, weil die Schiedsrichter auch auf ihrer Seite waren, weil jedem klar war, da muss Argentinien als Sieger vom Platz gehen. Ja.
Hat ihm das irgendwie, weiß man das, hat ihm das irgendwie beschäftigt, dass er die doch mit Brügge zwei Finale, große Finale verloren hat, mit Holland doch das WM-Finale verloren hat, die schon 4 Jahre zuvor in Deutschland auch verloren haben. Hat ihm das irgendwie geprägt, beschäftigt oder
also hat er das einfach professionell? Ich denke, dass ihn das schon sehr getroffen hat, aber dass er gut, sehr gut einschätzen konnte, dass das dort einfach nicht die fairsten Bedingungen waren.
Ja. Er war dann nach. Ist er, glaube ich, an Liverpool gescheitert.
Zweimal. Ja. Einmal 1-0, einmal 4-0. Die Übermannschaft.
Nach
den Bayern eigentlich. Ja, wir kennen ja Brügge selber, Rapid kennt ja Brügge ganz gut. Dreimal haben wir gegen die im Europacup gespielt. Ja. Also für mich nur so ein kleiner Seinbinger, ein Verein, an dem man sich irgendwie orientieren sollte. Nicht an, aber egal, ist nicht mein Café. Er ging dann nachher zu einem Verein, der hieß KRC Harelbeke. Was war das?
Ein Zweitligist in Belgien, damals.
Warum?
Da war, glaube ich, wenn ich das jetzt verwechsel, jetzt ein reicher Teppichhändler, glaube ich.
Teppich, ja.
Okay. Ja, und so hat er den Verein dann, den er gekannt, glaube ich, und so hat er den Verein übernommen für kurze Zeit.
War aber nur eine Saison dort und dann ging es zu Standard Lüttich. Wurde auch Cupsieger und dann kam der HSV. Das ist ja wohl irgendwo heute irgendwie diese prägendste Zeit vielleicht mit Feyenoord, wie ich schon anfangs erwähnt habe, die man vielleicht irgendwie mit Ernst Happel einfach am meisten assoziiert. Was gibt es zu dieser Zeit? Deutscher Meister 283, Pokalsieger 87, Europacup-Sieger gegen Juventus Turin 83 und auch noch ein UEFA-Cup-Finale 82. Also auf mehr kannst du eigentlich eh nicht gewinnen und der HSV, wie wir wissen, ja, heuer wieder in der ersten Liga. Aber das ist ja heute noch. Bist du manchmal, warst du beruflich in Hamburg schon
öfters? Ich war auch privat schon in Hamburg.
Also wir haben, und wie reagiert man dort auf den Namen Happel? Oder wenn man weiß, dass du die Enkelin bist vom
wenn ich jetzt in Hamburg herumgehe, weiß man es Gott sei Dank
nicht. Nein, das nicht. Aber wenn du...
Aber wenn, beim HSV sind wir immer willkommen und er wird dort einfach wirklich nach wie vor verehrt. Wir waren dort oft eingeladen. Wir haben, er hat seinen Platz dort im Museum. Wir waren immer in guten Kontakt mit dem HSV. Ich war auch eben privat, beruflich und privat dort bei Spielen. Das war auch die erste Station, die ich, also ich meine, da war ich ganz klein, aber da bei uns war das der Opa Hamburg lange Zeit. Ja. Und das ist halt, für mich ist der HSV einfach quasi die große Erinnerung. Ja,
das, was du noch am ehesten noch mitbekommen hast in deinen...
Ja, ich meine, danach Tirol und...
Ja, schon, aber das war das Erste, wo du dich so bewusst erinnern konntest.
Ja, genau, wir waren dann in Hamburg zu Besuch. Da gibt es die Geschichte mit dem Zoo, die ja auch schon 100-mal erzählt wurde.
Ja, ja.
Dann, keine Ahnung, also wir haben dort...
Vielleicht erzählen wir es noch
einmal. Sollen wir es noch einmal kurz erzählen? Wir machen zum 100. Geburtstag, machen wir die 100. Version auf, und ich versuche es kurz zu halten. Wir waren mit ihm im Zoo in Hamburg. Meine Mama, mein Bruder, ich und eine Schulklasse ist gekommen und die sind völlig aus dem Häuschen gewesen, dass der Trainer da ist, der HSV-Trainer, und haben ihn voll vereinnahmt. Ja. Und er hat sich dann tatsächlich die Zeit genommen und für die Kinder, Gott sei Dank gab es da noch keine Handys, das hat jetzt gar nicht jeder ein Foto machen können.
Aber Autogramme wahrscheinlich.
Aber sie wollten Autogramme und man hat halt ein Gruppenfoto gemacht und wie wir dann aus dem Tiergarten rausgegangen sind, haben sie uns einen Zettel gegeben bei der Tür, dass sich die Kinder entschuldigen für die Störung, weil er ja eigentlich privat da war, und haben noch ein Bild gemalt. Und es war eigentlich sehr, sehr, sehr nett.
Ich kenne die Version anders.
Und zwar?
Also vielleicht ist es eine andere Version. Ich kenne, dass der Ernst Happel eben in einem Tiergarten, einem öffentlichen Ort war. Er wurde sehr umschwärmt und der Lehrer hat sie, wollte die Kinder von ihm weg. Also, das ist der Happel, der will eine Ruhe haben.
Aber er hat sich
die Zeit gesagt, der Einzige, der gehen muss, sind sie, weil die Kinder kriegen jetzt Autogramme, was sie wollen.
Ja, er hat sich Zeit für die Kinder genommen. Ja. Und dem Lehrer war das eben unangenehm und deshalb war danach ein Schreiben noch oder ein Brief noch.
Also das widerlegte einfach diese sogenannte Grantler-These oder ja, Legende, die ja. es halt gibt.
Ja. Ein Stück weit war er ein Grantler, ja. so als typischer Wiener ja. einfach, ja. Mit so einem schwarzen Humor auch. Manchmal wird das dann einfach als grantig ausgelegt. Ich glaube zum Beispiel damals bei dieser HSV-Pressekonferenz, bei dieser legendären, wo er einfach aufsteht und allen frohe Weihnachten wünscht. Ich glaube tatsächlich, der hat gemeint, das ist jetzt lustig. Ja. Mhm. Er hat nichts zu sagen und er will jetzt einfach gehen. Und ich glaube, das hätte mehr lustig als grantig sein sollen. Das war halt dieser Wiener Schmäh. Ja.
Es gibt aber auch eine Geschichte oder Legende, ich weiß nicht, ob stimmt, dass er extra von Hamburg, ich weiß nicht von welchem Club, nach Wien gekommen ist, weil er mit seinen Freunden im Kaffeehaus Karten spielen wollte.
Ja. Der Günter Netzer hat zum Beispiel erzählt, Trainingslager mussten dort gemacht werden, wo in der Nähe ein Casino ist. Ja. Ja. Gesagt, da ging es nicht nur darum, ob die gute Trainingsplätze haben und wie man untergebracht ist, sondern ob die Infrastruktur passt, ob da ein Casino in der Nähe ist, weil während die Kicker schlafen gegangen sind, ist er zocken gegangen. Okay. Ja. Und der Günter Netzer im Schlepptau immer mit dabei und hat geschaut, dass er dann irgendwie wieder heimkommt.
Also er hat auch kein Kind von Traurigkeit.
Nein, das war er sicher nie. Aber das hat er ja auch schon zu seiner Zeit bei Rapid, dass er ein richtiger Lausbub war, hat er da schon bewiesen, eben wie er den Zehmann ein Tor geschossen hat oder wie er mit dem Ball im Hintern gestoppt
hat. Und geraucht hat er immer schon, als Spieler schon.
Ja.
Was ich interessant finde bei diesem Grantlertum, mein Gefühl ist, egal ob das jetzt wer war, der unter ihm gespielt hat oder ihn schon gekannt hat, jeder Trainer, der danach in Österreich dieses auch grantelnd gewirkt hat, auch bei Interviews, der wurde nicht mehr ernst genommen, nur als Kopie von Ernst Happel.
So Peter Backholt zum Beispiel.
Peter will das ja gar nicht mehr hören.
Peter Backholt, mein erstes Treffen war bei meinem Matura-Projekt. Und da war auch zu Kindern, hätte das nicht erwartet.
Also ich habe den Peter auch immer nur sehr, sehr freundlich zuvorkommend und gesprächswillig. Ja. Also wir haben nie irgendwie abweisend oder gefallen
auch
nicht gegenüber Fans
so
und so.
Auch, ich glaube, 1860 oder so war der Fall, wo man dann gesagt hat, so quasi, der ist ja nur, also von der Art her, nur eine Happel-Kopie mit einem Spieler und dem in Tirol.
Das hat er, glaube ich, nicht gern gehört. Ja.
Nein, er hat ihn sehr geschätzt, aber das hört er tatsächlich nicht gern. Aber ich war in meiner Funktion als Sportjournalistin auch immer wieder bei Trainings, die er geleitet hat. Und das ist eigentlich immer ziemlich gerade gewesen. Also da war ein ziemlicher Hetz von Peter Backholt. Also der war jetzt nicht so der Grantler. Ja.
Gut, es gibt manche Spieler, die erzählen ein bisschen was anderes, weil er extrem körperlich extrem viel verlangt hat. Aber grundsätzlich glaube ich schon, also so wie ich den Peter auch kennengelernt habe, dass er schon eine gesunde Portion Schmäh gehabt hat. Ja. Er ist dann nach dem HSV dann doch wieder nach Österreich zurückgekommen, obwohl es auch von ihm ein Zitat gibt, dass er eigentlich so, ich formuliere es jetzt höflich, er muss deppert sein, dass er wieder nach Österreich zurückkommt. Warum ist er dann doch wieder nach Österreich, dann vor allen Dingen zu Tirol gegangen? Was gab es da für Überlegungen?
Also ich glaube, man muss es in zwei
darf ich eine Zwischenfrage stellen? Ja. Ist es in Ernst Happel, wenn es eine unhöfliche Frage ist, bitte, dann nehme ich es raus. Ist es in Ernst Happel eigentlich auch ums Geld gegangen bei solchen Geschichten, da sagt Transfers?
Also wenn ich jetzt sagen würde, gar nicht, dann würde ich, also das wäre sicher nicht ehrlich. Aber ich glaube schon, dass da andere Dinge im Vordergrund gestanden sind. Und vor allem, wenn wir jetzt von Tirol reden, dann gibt es die zwei Aspekte. Der eine, der sagt, da war Swarovski dahinter und die Familie Swarovski und mit denen war er gut. Die sind ihm sehr gut entgegengekommen. Aber ich glaube, man darf zu dem Zeitpunkt auch nicht übersehen, er war schon krank, er wusste, dass er krank ist. Und die Uniklinik in Innsbruck hat einen guten Ruf gehabt. Ja. Also da hat auch der Faktor sicher groß mitgespielt. Und das Zitat, das du gesagt hast, stimmt, dass er ja kein Trottel ist, dass er zurückkommt. Aber er hat auch gesagt, er will nicht im Ausland krepieren. Ja. Das habe ich jetzt so schier gesagt, weil er es tatsächlich genauso gesagt hat.
Er
will nicht eingehen im Ausland, so hat er es gesagt. Ja. Also er hat dann schon gewusst, dass das jetzt eher gegen Ende seiner Stationen wird. Und ich glaube, ein Stück weit war es der Versuch, ein versöhnliches Ende auch hier zu finden. Ja. Er ist ja quasi enttäuscht aus Österreich weggegangen. Und ich glaube, wir schließen da jetzt diesen Kreis mit dem, wo er zurückkommt, in Innsbruck erfolgreich ist und sagt, schau, es kann auch in Österreich funktionieren. Dann seine letzte Mission, die Hoffnung, dem Nationalteam noch was mitzugeben, für Österreich noch was zu tun und dann quasi diesen positiven Abschluss zu finden.
Tirol, war das für ihn schwierig? Jetzt auch von der Mentalität her, Wiener, Tirol, das ist immer so ein bisschen eine vielleicht ein bisschen schwieriges Verhältnis, aber...
Nein, also das glaube ich gar nicht. Er
hatte damals schon wahrscheinlich diesen Status.
Er hat einen super Ruf gehabt, er hat einen super Status gehabt. Ich glaube, die waren alle begeistert, dass er da war. Und er hat, nein, das, also ich wüsste ich jetzt nicht, dass das in irgendeiner Form...
Er war ja auch doch recht erfolgreich, Meister, Cupsieger mit Tirol, war ja da eine große, mit Hansi Müller, also es war ja doch eine für österreichische Verhältnisse eine sehr, sehr...
Ja, das war schon auch eine coole Truppe. Also wenn man jetzt sagt, Peter Backholt, Westerthaler, Gager,
Betze.
Betze noch. Ja, also das war schon eine coole Truppe.
Ich glaube, den Punkt muss man beachten, auch Tirol natürlich dann, man baut da was Neues auf als Lizenzübernahme von Wacker Innsbruck damals, als sogenannter Werkverein. Was man bedenken muss, 80er Jahre, Rapid war schon im Europacup-Finale 85, gibt es Hans Krankl, Zitat, nächstes Jahr holen wir den Pokal nach Wien. Also heutzutage undenkbar, dass wir letztes Jahr im Viertelfinale stehen und sagen dann...
Er hat ja mit Tirol auch einer seiner schwersten Niederlagen erlebt, ne? In Madrid 1-9.
Und worauf ich auch bei Tirol zurückkommen möchte, wie der Hapl zu Tirol gegangen ist, war Tirol gerade UEFA-Halbfinalist. Das heißt, der Verein, wo man, da hat er sicher gewusst, da kommen jetzt noch mehr Spieler, noch bessere Spieler. Man möchte Rapid und die Austria angreifen, möchte auch genauso im Europacup auch noch weiter rauf.
Vor allen Dingen zu der Zeit war ja Rapid und Austria ja die dominierenden Clubs in Österreich.
Das war auch die erste Saison, dann hat, glaube ich, Tirol einmal noch 0-6 in Hütteldorf verloren. Also das war nicht von Beginn an gleich so gut.
Ich glaube, Tirol im ersten Jahr, das erste Jahr war ja kein Titel.
Aber gleich darauf zweimal Meister und einmal Cupsieger.
Und zum Schluss gab es dann, du hast es kurz angesprochen, ja auch noch ein Mezzo, sage ich einmal, oder seine letzte Station als Nationaltrainer. Wir alle haben das Spiel noch gegen Israel, dieses 5-2 noch im Kopf, wo er schon sehr, sehr geschwächt auf der Trainerbank sitzt. Es gibt auch die Geschichte, dass er erst nach der Hymne ins Stadion gekommen ist, weil er die Kappe nicht abnehmen wollte.
Ja, das stimmt. Die Kappe, aber es ging auch darum, dass er nur noch mit Hilfe reingehen konnte und er nicht wollte, dass die Kameras ihn unter anderem auch dabei filmen, dass er quasi gestützt hineingebracht wird. Ja.
Was hat ihm denn noch bewogen, noch die Nationalmannschaft zu trainieren? War das eben, wie du sagst, selber?
Ich glaube, das ist dieser Circle of Life. Das ist der Kreis, der sich dafür entschließt. Ja. Das war diese letzte Versöhnung und dieses Gefühl, er will Österreich jetzt noch was Positives zum Abschluss mitgeben. Ich glaube, natürlich hat er die Hoffnung gehabt, dass es noch eine Spur länger geht. Ja? Und ein Stück weit hat er die Hoffnung gehabt, dass der Didi Constantini das so weiterführen kann, wie sie es begonnen haben.
Es gab ja dann kurz nach seinem Tod dieses Spiel gegen Deutschland, in Deutschland, wo dann seine Kappe noch quasi ihm zu Ehren auf seinen Platz gelegt wurde. Der 14. November ist insofern interessant, weil nicht nur das Spiel, also nicht nur den Todestag, sondern das Spiel gegen Real Madrid, sondern am selben Tag, ist nicht ganz so ein wichtiges Spiel, aber hat Rapid gegen Mödling gespielt und ungefähr zur selben Minute, wo Heinz Happel offiziell gestorben ist, hat Rapid auch damals das Siegestor geschossen. Auch das vielleicht, sagt man so, dass das so die um diese Zeit herum, wo Ernst Happel dann endgültig gestorben ist, hat dann die Augen zugemacht. Ich habe
das Spiel die Sportberichterstattung angeschaut. Das war der Michael Hartz in der 92. Gegen Mödling getroffen. Genau. Das Spiel war das erste Krankel gegen Starek. Das große Streitthema in den Medien, das heißt, an dem Tag eigentlich alles auf die zwei Personen aufgebaut. Und im Nachhinein dann hat aber an dem Tag noch eine ganz andere Schlagzeile.
Jetzt haben wir seine Karriere jetzt einmal ganz, natürlich, man könnte jetzt da stundenlang noch darüber sprechen, auch über Anekdoten, die es aber alle teilweise auch in Buchform gibt. Aber Julian, noch einmal ganz kurz, wie gesagt, ab Samstag gibt es im Rapideum eine Sonderausstellung. Vielleicht kannst du nur ganz kurz, ohne zu viel zu verraten, was wird man dort sehen? Die Ausstellung, glaube ich, läuft bis 30.04.2026.
Genau, also erstmal, sie läuft unter dem Namen Hütteldorfer Weltmeister, 100 Jahre Ernst Happel.
Ganz kurz, Entschuldigung, das Thema muss ich nur ganz kurz ansprechen. Warum hieß der Ernst Happel Weltmeister und warum war er der Aschil?
Mal zum Weltmeister ganz kurz. Glaubt man heute sehr oft, das hat mit der WM 78 zu tun. Er wurde eben nicht Weltmeister, wurde Vize-Weltmeister unter ein Spiel unter speziellen Umständen, hat aber nichts damit zu tun. Ich habe die erste Aufzeichnung gefunden in einem Kurier von 1954, vor der Weltmeisterschaft bereits. Da wird er schon der Weltmeister Happel aufgrund seiner Leistungen genannt als Spieler. Und man geht davon aus, dass er den Titel vom Josef Blum überreicht bekommen hat, der in der Wunderteamzeit in den 30er Jahren tätig war. Erst mit der WM 78 hat es auf keinen Fall zu tun. Auch deshalb nicht, weil es von Sepp Herberg ein Interview gibt. Der ist 77 verstorben, war lange Zeit deutscher Teamchef. Und das war lange vor, dass den Namen hatte, seit den 50er Jahren bereits. Das hat nichts mit dem 78er Spiel zu tun. Beim Aschill gibt es, wie bei einigen Sachen, gibt es ein paar Meinungen. Der Robert Dienstmann, das hat mit einem Länderspiel in der Türkei zu 1947. Wir sagen eher, es hat mit der Rapid-Tournee, Weihnachtstournee 51 zu tun, wo Rapid in der Türkei im Kino war und dort hat er ein Schauspieler Aschill geheißen und der war dem Ernst Haug.
Also die Tourneen
haben ihm ähnlich geschaut, genau.
Also die Tourneen waren immer so Ausschlagpunkte, also auch wichtige Punkte für Spitznamen.
Für Spieler, ja, genau.
Ganz kurz wollte ich noch, das wollte ich vorher, er hat gesagt, FIFA-Weltauswahl, das war glaube ich 1953.
Da gibt es auch ein Trikot noch.
Das ist bei
das
uns.
Das ist nämlich auch phänomenal. Genau. Es gibt nämlich kaum noch Trikots von der FIFA-Weltauswahl, genau. Und die haben seines tatsächlich noch.
Ja. Und welche Spieler, da waren ja, welche Spieler aus Österreich?
Ernst Happel war das, ja. Zeman, Hanapi und Happel von Rapid. Und noch drei weitere Spiele.
Also eigentlich unglaublich, wenn man das umsetzt auf heute, ja. Also auf Weltauswahl 1953. Ja, das war die Zeit, wo Rapid ja wirklich quasi die Nationalmannschaft und auch Rapid heute, würde man sagen, am Peak, also am Höhepunkt ihrer Schaffenskraft gewesen sind. So, Julian, ich habe dich unterbrochen. Rapideum, Sonderausstellung ab Samstag. Welche Exponate, um das ganz kurz, um nicht zu viel vorwegzunehmen?
Was uns immer ganz wichtig ist, besonders, nicht jetzt einfach eine Vitrine umzuschieben, damit die mehr im Zentrum steht vom Museum. Das heißt, die Ernst-Happel-Säule, die vielleicht Besucherinnen schon kennen von uns, wo eben das FIFA-Trikot drin ist, das vorhin angesprochene, uns bekannt älteste Trikot der Rapid-Geschichte, der Zettel von Racing Paris, dieser Abrechnungszettel. Im Zentrum dessen wird stehen eine Replika von dem Real Madrid-Trikot. Dieses Rote, das haben wir nachbauen lassen von einer Restaurateurin. Ich würde sagen, das ist ja ein besonderes Spiel.
Aber wie kann man das nachbauen, wenn es keine Vorlage gibt? Das würde mich.
Das ist halt alle alten Trikots, muss man auf schwarz-weiß Vorbild nachbauen.
Okay.
Wir haben uns an Zeitungsberichten orientiert und ich habe mich auch umgehört, es gibt Museen, die haben noch echte Flutlichttrikots, Borussia Dortmund zum Beispiel. Mhm. Oder aus Büchern Wolverhampton, die waren in England damals eine Größe in den 50er Jahren, die waren überhaupt die ersten, die solche Flutlichtspiele hatten. Und wir haben da auch mit diversen Stoffen genau geschaut, wie kann man das machen, wie kann man das umsetzen. Wichtig ist, Rapid hat gegen Real in Rot-Schwarz gespielt, was heute ungewohnt ist. Das ist ein leicht glänzender Stoff und auf dem Rücken die Nummer 3 bereits aufgenäht. Das ist mal eine Sache. Und dann, ja, Ernst-Happel ist ein Schicksalsspiel, aber trotzdem ist es der größte Erfolg im österreichischen Fußball, den Ernst-Happel mit erreicht hat. Und wir haben vom Deutschen Fußballbund bekommen als Leihgabe den WM-Wimpel vom Halbfinale 1954. Das ist ein ganz alter Wimpel, den Österreich an Deutschland damals überreicht hat. Und ja, es zeigt uns ein bisschen einerseits das größte Spiel, andererseits eigentlich der größte Erfolg in Österreichs Fußball.
Aber wie wir schon besprochen haben, auch eines der prägendsten
ein Schicksalsspiel
für Ernst Happel.
Und erklärt vielleicht auch ein bisschen so diese österreichische Fußballgeschichte ein wenig, wo man dann trotzdem nicht ganz zufrieden ist und man eigentlich im Weltmeistertitel erwartet hätte.
Das alles und noch viel mehr gibt es dann.
Straßenschild aus Rotterdam haben wir auch eine Replika drinnen zum Beispiel. Und dann, was uns wichtig war, nicht nur jetzt die Spielerfolge, sondern auch den Ernst-Happel als Mensch darzustellen, auch mit seinen Leidenschaften wie im Café Ritter, habt ihr mal einen Café ausgedruckt gehabt, dass auch Schnapskarten, dass die ausgelegt sind, die richtigen für Schwarze Katze damals.
Das war sein Lieblingsspiel. Ne?
Das heißt auch da ein bisschen symbolisch was drinnen zu verkörpern.
Hat er euch das beigebracht, das Kind? Nein.
Ja, aber es wird insgesamt 3 Sonderausstellungsvitrinen geben und erstmals einen eigenen Bildschirm, der nur für die Sonderausstellung ist, nämlich mit, ich glaube, 17 Videos nur von Ernst-Happel. Gibt es einen eigenen Bildschirm dafür.
Also Rapid, aber auch Nationalteam, aber auch seine Zeit danach oder ist es auf Rapid konzentriert?
Sehr wohl auch. Zum Beispiel eine Autogrammkarte vom HSV drinnen. Weil, ja, zu Rapid-Zeiten gab es Kartogrammkarte und da sind wir froh, dass wir 2 drin haben, die vom HSV und die letzte vom Nationalteam.
Ja. Und sowas wird es. Tatsächlich das Einzige, was wir von Rapid haben, ist, die habt ihr aber eh auch, Visitenkarten.
Genau.
Und da steht ja auch noch kaum Information drauf.
Ja.
Sehr schön. Ich darf ja auch was verkünden, was ein bisschen, kann ich mir da auch ein bisschen was anhängen. Ich habe vor einem Jahr einen Antrag gestellt, dass die Geschichte des SK Rapid im Stadion sichtbarer wird. Und was ich so vernommen habe, jetzt auch bei der letzten Hauptversammlung von Beteiligten, wird es das geben. Und man beginnt mit Ernst Happel. Das heißt, der Ernst Happel wird so, wenn alles gut läuft und alles so abläuft, wie man sich vorstellt, eine eigene Stiege bekommen auf der Tribüne mit einem entsprechenden Bild und Hinweistafel. Und auch dies wird auch dann auf der Eintrittskarte vermerkt sein. Also dass der Zuschauer, der dorthin geht, sieht dann auch Stiege Ernst Happel. Das ist der erste Weg und in Zukunft wird man versuchen, dann auch weitere Spieler aus der Rapid-Legendenmannschaft, aus der Jahrhundertmannschaft, auf diese Art und Weise zu verewigen. Also das darf ich mir ein bisschen auf meine Fahnen heften, weil das ein Antrag von mir war. Dass der Ernst Happel der Erste ist, war nicht meine Initiative, das war natürlich aber passend, weil natürlich heuer das sein 100-jähriger Geburtstag war. Liebe Christina, ganz kurz zum Abschluss, du warst ja auch in deinem frühen Leben Sportreporterin, ich habe schon erwähnt, beim bekannten Sender Sky, Fußball und auch Eishockey. War der Name Happel eine Bürde oder hat es dir viele Türen geöffnet für Interviews, für Gesprächspartner, für deine journalistische Laufbahn?
Also ich würde sagen, jede Medaille hat zwei Seiten. Man darf nicht nur die Vorteile sehen. Also ich glaube, wie ich angefangen habe, als junges Mädel, damals gab es noch nicht so viele Frauen im Sport, wie Gott sei Dank heute schon, hat jeder gesagt, boah, die sind nur da, weil es Happel heißt. Ja. Und dann, als Mädel hast du es eh schon schwerer. Und dann auch noch, wenn du denkst, du hast Vorschusslorbeeren bekommen. Und bei jedem anderen hätten sie gesagt, wow, gut, dass der das weiß. Bei mir war immer, die muss also wissen. Und da hat man doppelt und dreifach hingeschaut, ob ich irgendwas nicht weiß, einen Fehler mache. Also ich glaube, du hast schon auch diese negative Seite, aber natürlich habe ich große Vorteile auch daraus gehabt. Einfach auch, weil ich viele Leute kannte. Ja, da triffst du dann halt auf einen Peter Backholt, den ich kenne, seit ich ein kleines Kind bin. Ist natürlich angenehm. Ja, aber auch,
und zu dir wird er wahrscheinlich der Peter Backholt bei Interviews nicht so... Wie soll man sagen, reagiert haben wir vielleicht auf manche andere Reporter gefühlt. Oder hast du den Peter Backholt einmal interviewt?
Ich habe ihn auch interviewt, ja. Ich habe auch bin ganz viele eben seiner Wegbegleiter getroffen. Aber gibt es zum Beispiel zwei internationale Beispiele, die es gibt. Eben Giovanni Trapattoni, der hat damals in Salzburg, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, irgendwas Wichtiges war und er wollte nicht mit uns reden. Und dann... Sie haben, ich denke, mir schon bewusst mich hingeschickt und ich habe dann gesagt, Christina Happel, haben Sie kurz Zeit für mich? Und er sagt, Happel? Und plötzlich hat er Zeit gehabt. Ja. Okay, also. Und genau dasselbe hatten wir mit Chris Hilling. Der war in Kitzbühel auf Trainingslager.
Der war ja auch nicht sehr gesprächig, glaube ich, oder?
Und der hat das Interview abgelehnt. Und hinter meinem Rücken, also ich hätte dem, weiß nicht, ob ich dem zugestimmt hätte, hinter meinem Rücken hat mein Chef eine E-Mail geschrieben und hat geschrieben, aber die Enkeltochter von Ernst Happel macht das Interview, sagen Sie ihm das. Und plötzlich hat es geheißen, wir bekommen ein Interview. Und dann gab es schriftlich Auflagen, es darf höchstens 10 Minuten dauern, es darf nur in die Richtung gefragt werden, keine Fragen außerhalb dieses Spektrums. Und ich werde extra von Wien nach Kitzbühel geschickt,
für 10 Minuten.
Weil sie halt der Meinung sind, dass er nur mir dieses 10-Minuten-Interview gibt. Und komme dorthin und ich war ganz fassungslos, umarmt mich der mal als allererstes. Und dann sind wir sicher eine halbe Stunde beim Interview gesessen und haben über Gott und die Welt geredet. Und danach sind wir sicher noch eine Stunde zusammengesessen, einfach nur zu plaudern. Und er hat erzählt, dass das so ein großes Vorbild war und Dinge. Also solche Situationen hätte es ohne den Namen natürlich nicht gegeben.
Aber es ist ganz interessant, dass es sehr viele Töchter von ehemaligen Spielern, Sportreportern, ich glaube die Tochter von Bruno Petzei.
War eine Kollegin von mir damals, bei Premiere noch, genau.
Stimmt, Reinhard Kienast.
Ja, genau.
Genau, die Julia Kienast.
Ja. Das ist auch die Tochter von Georg Zellhofer, ist ja auch beim
ORF. Die Konstanze Weiß ist ja auch mit dem Erich Weiß, oder?
Ja, ich glaube, sie sind auch verwandt. Weiß nicht, welche der gerade ist, nicht,
aber
genau,
ist auch quasi.
Die hat ja auch so wie du Eishockey und Fußball. Ja, die hat auch.
Genau. Ja, mir war das damals wichtig, wie ich beim
Eishockey war das ja nämlich ein Thema, oder?
Genau, und wie ich, dachte ich zumindest. So. Und wie ich bei Premiere, wie ich begonnen habe, noch geheißen, aber wie ich bei Premiere Sky angefangen habe, habe ich damals gesagt, mach gern Fußball, ich liebe Fußball, aber ich würde gern vor der Kamera beim Eishockey starten, weil ich da einfach nur ich bin und nicht die Enkeltochter von.
Das ist auch eine Parallele zu Constanze Weiß, die ja auch beim Eishockey begonnen hat. Ja.
Genau. Und ich wollte unbedingt beim Eishockey beginnen. Also ich habe meine ersten Live-Spiele beim Eishockey gemacht. Was ich nicht wusste, ist, dass dann in der Zeitung eine Doppelseite gibt zu meinem Start und der Aufhänger mein Opa ist. Ne? Ja, ja. Und dann ging es darum, ob ich rauche oder nicht. Ja, und ich dachte, boah, bitte, jetzt mache ich schon extra
Eishockey. Bist du auch so grantig wie dein Opa?
Ja.
Gerade, dass das noch dazu kommt. Ja. Ganz kurz nur, ich weiß nicht, ob ihr mir da beantworten könnt, aber zum Beispiel, es gibt sogar einen Fußballer außerhalb von Rapid, den ich sehr verehrt habe, immer der Bruno Betze. Er hat ja auch sehr lange, also in Tirol unter Ernst Happel gespielt. Gibt es da irgendwelche besonderen Beziehungen, Betze, Happel, oder war das ein normaler Spieler? Also für mich war der Bruno Betze, wie gesagt, außerhalb von Rapid einer der wenigen, die ich jetzt wirklich verehrt habe.
Also verehrt ist vielleicht übertrieben. Wüsste ich jetzt nichts Besonderes. Ich muss auch sagen, ich habe die Raffaella damals tatsächlich erst so richtig kennengelernt, wie ich mit ihr zusammengearbeitet habe bei Premiere. Also wir haben jetzt davor auch noch keine Berührungspunkte gehabt. Ich kann mich eben zum Beispiel erinnern, dass er, wie er bei Tirol war, gegen den Krankl gespielt hat und dass wir dann am Sportclubplatz sind, seine Tochter, die Maria und ich, die stiegen auf und abgelaufen während dem Spiel und so. Also an die Maria kann ich mich zum Beispiel erinnern. An die Raffaella von damals eigentlich gar nicht. Okay. Ja.
Gut, Julian, du hast mir schon was da bereitgelegt. Es wird nämlich zusätzlich zu den ganzen Exponaten im Museum auch noch eine Broschüre geben, das kennen wir schon, es gibt schon einige Broschüren im Zuge des Rapideums und diverser Jubiläen. Vielleicht kannst du uns ganz kurz auch dazu was erklären.
Wir haben natürlich lange überlegt über Ernst Happel. Wir sagen auch, das ist der Rekordhalter, über den Bücher geschrieben wurden, zumindest im Rapid-Umfeld. Jetzt hat dann Skankl und Herr Prohaska zwar ein bisschen aufgeholt mit den gemeinsamen Büchern, aber über Ernst Happel kennen wir 5 deutsche Bücher, ein niederländisches, und wir haben gesagt, wir machen da eine kompakte Version, wo wir uns auch ein bisschen auf die Rapid-Zeit konzentrieren, aber auch die internationalen Erfolge nochmal darstellen. Ja, herausgekommen ist eine 43-seitige Broschüre, die es dann auch ab Samstag im Fanshop gibt, ab dem 29. November. Und
auch ein kleines, kurzes Interview, glaube ich, mit der Christina.
Genau, ja. Einerseits mit der Christina, andererseits auch, weil wir gesagt haben, wenn wir es so machen, wollen wir diesmal auch Gesprächspartner drin und damit das ein bisschen persönlicher wird. Und haben mit dem Branko Milanovic gesprochen, den ja der Ernst Happel damals von Roter Steinbecher quasi entführt hat. Der Franz Hasil mit
Feyenoord,
Spieler bei Feyenoord und noch der Andi Herzog, der beim Nationalteam noch erlebt hat. Und die geben da, finde ich, sehr schöne Einblicke in die unterschiedlichsten Funktionen. Sektionsleiter mit Branko Milanovic bei Rapid, Hasil spielt bei Feyenoord und der Andi Herzog am Ende schon seiner Laufbahn dann im Nationalteam. Und ja, somit haben wir da, glaube ich, was ganz Schönes zusammengestellt, um sich über Ernst Happel zu informieren.
Zu der Broschüre ganz kurz, der Julian ist so nett gewesen und stellt mir 3 Exponate oder 3 Ausgaben zur Verfügung, die könnt ihr gewinnen. Und zwar, Julian, vielleicht könntest du die Gewinnfrage oder kurz stellen.
Welche Position hat Ernst Happel nach seinem Karriereende als Spieler bei Rapid 1959 übernommen?
Gut, glaube ich, wenn man gut aufgepasst hat, ist es nicht so schwierig. Wer an dem Gewinnspiel teilnehmen will, kann sich über meine Kanäle bzw. per E-Mail podcast@1899fm.net melden und wir verlosen 3 dieser wunderbaren Broschüren. Ganz kurz noch vielleicht als letztes, was bleibt von Ernst Happel 2025? Als Trainer, aber auch als Persönlichkeit.
Ja. Ja, aber es ist vieles dann sogar eigenes, also wirklich, wir widmen dem sogar eine Lade, dieses Vermächtnis. Einerseits gab es das in allen Zeitungen damals zu sehen, das wirkliche Vermächtnis von Ernst Happel, auch von Didi Konstantin, gibt es ein Video in der Sonderausstellung zu sehen dazu, sein damaliger Co-Trainer beim Nationalteam. Aber ja, sonst, man redet noch immer heute viel über den Angriffsfußball und da wird vieles bis heute mitgeprägt eigentlich.
Ich wollte gerade sagen, in Wahrheit, der Spielstil, den Ralf Rangnick jetzt spielen lässt, hat ja seinen Ursprung damals gefunden. Ja, das war ja die Art, die er damals quasi... Das
ist auch vergleichbar mit diesem sogenannten, den die Holländer ja geprägt haben, diesen totalen Fußball.
Genau.
Ich glaube, eine Spezialität beim Ernst Happel, es musste quasi jeder auf jeder Position spielen können.
Genau.
Und es war ein extrem für damalige Verhältnisse laufintensives Spiel, ja, also weil der linke Außendecker musste von vorne nach, also die Linie quasi entlang laufen, und das ist eigentlich das, was man noch heute wieder spielt, dieses Pressing und dieses
Laufintensive. Zum Beispiel der Franz Hasel sagt ja auch da wieder, Rapid hat kurz bevor der Hasel zu Ferno gegangen ist, noch Real Madrid besiegt, also auch eine Top-Mannschaft nach wie vor, der gesagt hat, den Fußball war nicht gewohnt, oder Zeit lang braucht, bis er sich darin gewöhnt hat.
Ja, für den war das eine extreme Umstellung.
Da gibt es ja auch ein charmantes Zitat von Ernst Happel zum Hans Hasel, wo er gesagt hat, den Arschwiener Fußball, mit dem kommst du auch nicht weit. Wenn du nicht rennst, fliegst.
Richtig.
So jetzt sinngemäß. Ja. Also ich kann es nicht wortwörtlich, aber so habe ich es halt gelesen. Ja.
Ich glaube, man hat damals halt gesagt, den hat er geholt, weil er so ein Spätzle ist. Und ich glaube, dem wollte er auch entgegenwirken, dieser Meinung. Und hat dann ziemlich offenkund getan, dass er auch eher nur ein Leiberl hat. Wenn
ja,
er
wobei bei der Franz Hasel auch heute noch in Rotterdam
verehrt wird.
Das ist die ersten 100 Jahre der Eredivisie. Ja.
So, aber wenn wir zurückkommen, was bleibt, dann finde ich viele Geschichten und Anekdoten. Wir könnten ja wahrscheinlich noch den ganzen Abend weiterreden. Aber was bleibt es? Ich habe das Gefühl, er wird immer wieder noch erwähnt, auch bei Fußballübertragungen. Ja, er wird in vielen Orten, an denen er gewirkt hat, immer noch verehrt und es wird ihm an ihn gedacht. Wie schon anfangs gesagt, es ist eine große Ehre, dass das so ist. Meine Oma hat Gott sei Dank ziemlich viel aufgehoben, ja, an Erinnerungsstücken, die wir unter anderem eben im Rapideum auch sonst ausgestellt haben. Und vielleicht darf ich das an der Stelle noch erwähnen, im Deutschen Fußballmuseum zum Beispiel, da haben wir zum einen auch Ausstellungsstücke, aber zum anderen, ich weiß nicht, wenn man mal dort ist, ist es nicht zu übersehen, wenn man da ins Foyer reinkommt, dann ist dort genau ein Zitat im Deutschen Fußballmuseum und das ist von einem Österreicher.
Das ist wahrscheinlich ein Tag ohne Fußball ist ein verlorener Tag.
Genau, das ist es. Und ich finde, also wie mir die das damals gesagt haben, habe ich richtig Gänsehaut bekommen. Ich habe mir gedacht, wie cool ist das eigentlich, ja? Dass er den Slogan im Deutschen Fußballmuseum gibt, ein Österreicher. Ja? Also ich glaube, unvergessen ist er noch lange nicht.
Dieses
oder vergessen.
Vielleicht ein ungewöhnlicher Teil einer Sonderausstellung. Auch wir haben da einen Raum gewidmet dafür, um zu zeigen, wo der noch überall präsent ist. In Rotterdam mit dem Straßenschild, mit der Büste.
Diese Büste, Stadion. Das ist ja eine super Geschichte damals gewesen. Irgendwann einmal hat uns der Verein angerufen, ist auch schon einige Jahre wieder her, aber irgendwann hat uns der Verein angerufen und gesagt, die Fans wollen eine Büste machen. Und wir waren so, ja, okay. In dem Moment hatten wir ja gar nicht darüber nachgedacht, dass ich dachte, da stehen jetzt ganz viele Büsten und deshalb, er fehlt. Ja. Aber da gab es keine einzige Büste. Ja. Und die Fans haben gesagt, nein, aber von ihm muss einer dort stehen. Und die sind mit Spardosen vorm Stadion gestanden und haben so lange gesammelt, bis sie diese wirklich teure Büste von einem Künstler finanziert hatten.
Du hast eben auch die Straße dabei dort.
Die
und
Straße, ja.
Eben auch Deutsches Fußballmuseum, hast du schon erwähnt. Einerseits eure Leihgaben zum Teil und auch der Spruch. Und HSV-Museum natürlich auch. Also wurde wohl dermaßen als Österreicher
präsent
wohl gewerbt.
Präsent ist.
Auch in Belgien.
Ich habe da auch ein Zitat von dem damaligen österreichischen Bundeskanzler, Herrn Franz Vranitzky, der irgendwie so gemeint hat, der Ernst Happel ist eigentlich das, was man heute einen Europäer nennt. Sinngemäß, das ganze Zitat möchte ich jetzt nicht so vorbringen, aber er war mit größter Selbstverständlichkeit Wiener, Österreicher und entweder Holländer, Belgier oder Deutscher. Mit Ernst Happel geht ein Stück Europa verloren, das war zu dem Zeitpunkt, bei der Beerdigung.
Ja.
Ja. Also ein Weltbürger könnte man eigentlich
das
auch sagen.
Überall Spuren hinterlassen. Und das hat man halt ganz selten aus einer Klasse überall erfolgreich, bis auf diese kurze Zeit bei Sevilla meinetwegen.
Welche Spuren gibt es jetzt noch in Wien, außer das Ernst-Happel-Stadion? Das ist ja eine große Spur, aber...
Ich meine, was daran interessant ist...
aber es gibt keine Ernst-Happel-Straße oder einen Ernst-Happel-Weg.
Gibt es zumindest noch nicht. Ne?
Nein.
Was ich interessant finde dabei, Jahrhundertteam hängt bei uns, wer noch nicht bei uns bei der Stadionführung dabei war, in der Aula. Unten Richtung Spielergang vor, also 12 Fotos bei uns bei Rapid mit dem Steffen Hofmann. Wenn jetzt Volksschulkinder kommen, kennen die genau zwei Namen. Der erste, ja, ich hoffe, er hört jetzt nicht zu, nicht der Steffen Hofmann. Der erste ist der Antonin Panenka, den kennt man von der Playstation, weil es da so diese Elfmeter-Variante gibt.
Okay, ja.
Und der zweite ist der Ernst Happel, das ist doch der mit dem Stadion.
Genau. Ja.
Und dann noch, wenn vielleicht die Kinder dann die Adresse von uns legen, noch der Gerd Hanapi mit dem Gerd Hanapi-Platz. Früher hatte er auch bei uns das Stadion gehabt.
Schauen wir mal, wie lange es noch ein Ernst-Happel-Stadion gibt, wenn das mal umgebaut wird. Wird das wahrscheinlich auch einem Sponsor zu Opfer fallen?
Ja, aber dann wird man sich hoffentlich auch was anderes einfallen lassen können, um ihm noch zu ehren. Aber das liegt wahrscheinlich gar nicht in unserer...
Nein, aber der ÖFB hat ihm ja jetzt auch beim letzten Ländermatch gegen Bosnien an ihn gedacht, hat ein Video gezeigt vor dem Spiel. Ja. Also es kommt immer wieder, es kommt so schubweise halt zu Jubiläen, zum Todestag oder zum Geburtstag. Wir sehen es auch am Friedhof. Also wann immer ich zum Grab komme, haben irgendwelche Fans dort was hinterlassen. Also
ja, es gibt ja auch eine sehr beeindruckende Choreografie von Block West anlässlich des Todestages, wo so in Spruchbändern so seine berühmtesten Zitate aufgespannt wurden.
Also das ist vielleicht auch ein guter Punkt, den wahrscheinlich nicht alle mitbekommen haben. Es war lange Zeit bei uns in den T-Shirts drin, die Rapid produziert, ein Alfred Körner-Zitat. Das war jetzt schon sehr lange drin, jetzt haben wir gesagt, wir wechseln einmal. Und ich bin gefragt, was wir denn nehmen. Und da habe ich sofort eine Choreografie durch, weil Hans Tappel war der hat einfach Zitate geliefert. Und seit Beginn dieses Jahres ist jetzt drinnen das bekannte Zitat, ein Tag ohne Fußball ist ein verlorener Tag.
Genau. Ich würde sagen, das ist ein wunderbares Schlusswort. Besser könnte man es nicht treffen. Liebe Christina, ich danke dir, wirklich meine große Ehre gewesen. Ich bedanke mich herzlich, dass du dir Zeit genommen hast, ein bisschen was abseits vom legendären Fußballtrainer Ernst Happel zu erzählen. Und lieber Julian, dir würde ich wie immer deine historische Expertise. Wie gesagt, ab Samstag die Ausstellung im Rapideum. Öffnungszeiten sind über die Webseite. Beziehungsweise
Montag bis Samstag, 11 bis 18 Uhr.
Genau. Sonderausstellung, aber es gibt dann auch diese Broschüre, die es dann, wie gesagt, auch nochmal zu gewinnen gibt. Noch einmal die Gewinnfrage, in welcher Funktion war Ernst Happel nach seiner Rückkehr bei Rapid tätig? Gut, dann bedanke ich mich noch einmal herzlichst und bei meinen Hörern und Hörerinnen bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören und wünsche wie immer eine schöne Zeit. FM.